Wolfgang Blau, Direktor für digitale Strategie, The Guardian. Es ist eine schöne hypothetische Frage. Was das zumindest voraussetzen würde, ist ein wirklicher, einheitlicher europäischer Binnenmarkt, den wir brauchen. Und solange es den nicht gibt, wird jeder Startup, der auch nur einen kleinen Beitrag zu seinem Projekt leisten könnte, auch früher oder später eben doch in englischsprachige Märkte abwandern wollen. Müssen wir uns das Internet zurückerobern von den großen fünf und auch von unseren Regierungen, die es zum Teil ja sogar physisch versuchen zu unterwandern und in Überseekabel sich reinhacken? Ja, in jedem Fall. Das Pendel wird zurückschwingen und ich glaube, Europa wird zur Besinnung kommen und wird verstehen, dass es mehr braucht als ein paar wilde, markige deutsche Verleger, die gegen Google stänkern, sondern es braucht die Wahrnehmung, dass das Internet buchstäblich zum Betriebssystem unserer Demokratie, unseres Kulturschaffens geworden ist, ob wir es wollen oder nicht. Sehr vieles davon gefällt mir auch. Und dass wir dementsprechend kompetente Politiker brauchen, auch dementsprechend kompetente Journalistinnen und Journalisten. Und das war auch etwas, was wir festgestellt haben während dieses Snowden-Jahres, dass viele Redaktionen einfach gar nicht die Kompetenz hatten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Sie waren empört, aber sie konnten nicht mehr artikulieren als ihre Empörung, weil ihnen das technische Know-how in den Redaktionen fehlte. Eine Renaissance des Internet, die sie da an die Wand malen, ich hoffe drauf. Und ich glaube, Europa kann es stemmen. Aber es ist ein Projekt, das noch sehr viel größer ist, als den Airbus gemeinsam in die Luft zu bringen.
Es gibt immer so zwei Bilder, wenn ich dieses Thema höre. Das eine kommt aus der Antike, die Büchse der Pandora. Und das andere kommt aus dem praktischen Leben. Man kriegt die Pasta nicht mehr zurück in die Tube. Wie will man es denn tatsächlich praktisch machen? Gerade der Guardian hat doch die Grenzen gesehen, als plötzlich der Geheimdienst vor der Tür stand oder die Staatsanwaltschaft hat gesagt, Festplatten her.
Die Regierung konnte uns ja nicht stoppen. Und sie wusste schon, während sie das tat, während unsere Festplatten zerstört wurden, dass uns das nicht stoppen wird. Und das haben die Kollegen, diese Menschen auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, wie Alan Rusbridge auch öffentlich erzählt hat. Es hilft schon, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber man kann trotzdem aus der Geschichte lernen. Und deshalb fasziniert es mich auch so sehr, mir die Einführung des Buchdrucks in Europa immer wieder anzuschauen und zu sehen, dass die Topoi, die Themen, die Erzählformen, mit denen Büchereien angegriffen wurden, mit denen das Lesen an sich verunglimpft wurde, mit denen vor einer Informationsüberflutung gewarnt wurde, genau dieselben sind, mit denen heute vor dem Internet gewarnt wird. Während es oft hinter der angeblichen Sorge um die Bildung der Bürger sehr harte und sehr nachvollziehbare Kämpfe um Einkünfte stehen.
Nun sammelt ja der Guardian auch Daten. Er möchte von seinen Lesern auch jetzt sogar eine Mitgliedschaft haben. Was war der Hintergrund dieser Entscheidung, mehr zu wissen über den Leser und ihn exklusiv zu binden?
Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Die Beobachtung unserer Leser anonym, sehr wohl auf der Website, ist vor allem etwas, was benötigt wird, um Werbung relevanter auszuspielen, um mehr Geld für diese Werbung verlangen zu können. Das andere ist die neue Guardian-Mitgliedschaft, die wir jetzt vor wenigen Tagen verkündet haben. Da geht es um etwas anderes, dass wir auch während der Berichterstattung über die NSA-Überwachung immer wieder Briefe bekommen haben von Leserinnen und Lesern, nicht nur aus Großbritannien oder Amerika, in denen Geldscheine drinstecken, die gesagt haben, wir wollen das unterstützen, was ihr macht. Und es vor einigen Jahren auch ein Wochenende beim Guardian gab, da konnten Leser zu Besuch kommen. Und es kamen meines Wissens zwischen 5.000 und 6.000 Menschen. Und haben gesagt, wir sind Teil dieser Gemeinschaft. Übrigens etwas, was ich auch bei der Zeit oft erlebt habe, dass es eine Zeit-Community gibt um dieses Printprodukt auch schon herum. Auch ohne Zeit Online gab es das schon. Und wir jetzt natürlich Alternativen suchen müssen zu diesen, nicht zur Paywall, denn die Paywall ist keine Alternative. Nach unseren Rechenmodellen wäre es keine Alternative gewesen. Es ist also keine ideologische Entscheidung, wir wollen keine Paywall und das machen wir jetzt. Sondern das ist die Entscheidung zu sehen, dass natürlich die Anzeigenannahmen Einnahmen zurückgehen, dass die Auflage im Moment gerade wieder erstaunlich stabil ist, aber natürlich im Trend deutlich zurückgeht und dass wir neue Einkünfte suchen müssen, um eine Nachrichtenorganisation dieser Größe finanzieren zu können. Unsere Leser wollen, dass wir existieren. Wir geben ihnen eine Möglichkeit, teilzuhaben, mit uns im Austausch zu stehen. Wir geben uns die Möglichkeit, von unseren Lesern auch mehr zu lernen, im thematischen Austausch mit diesen vielen Experten, die man auf diese Weise an sich binden kann. Und wir hoffen damit, einen weiteren signifikanten Einnahmestrom erschließen zu können.
Ich weiß nicht, wer das Modell erfunden hat, aber Krautreporter machen das jetzt auch genauso, dass sie sagen, die Inhalte kostenlos, aber wir wollen so eine Community, die auch mit agiert, nicht nur passiv konsumiert, sondern auch sich einbringt. Und das ist dann so eine Art Mitgliedschaft, ein etwas bewussterer Umgang des Lesers mit seinem Medium und damit vielleicht auch sowas wie ein Verschmelzen beider. Die Macher und die Adressaten werden dann tatsächlich zu Partnern. Ist das dann zu trennen von diesem rein kommerziellen Ansatz? Wollen Sie mehr als Guardian, als nur verkaufen?
Wir sind schon jetzt sehr viel mehr. Und die Zusammenarbeit mit unseren Lesern ist nicht nur ein Geschäftsmodell. Zeitungen sind schon immer, wenn Sie zurückgehen, eine Zeitung in einer normalen Kleinstadt. Zeitungen hatten das beste soziale Netzwerk. Zeitungen hatten Kontakte zu den Mittelständlern, zu den kleinen Unternehmen, zu den großen Anzeigenkunden, zu den Sportvereinen, Kirchen, Parteien und noch in idealen Zeiten zu fast jedem Haushalt. Das ist ein sozialer Knoten, ein Teil der Öffentlichkeit. Deshalb ist es nur natürlich, dass auch digitale Medien physische Gemeinschaften organisieren und nähren. Es wird ganz gewiss nie die Haupteinnahmequelle sein. Der Guardian hat nebenbei bemerkt, digitale Einnahmen von 70 Millionen Pfund, also keine kleine Summe. Nur um eine global konkurrierende Nachrichtenorganisation sein zu können, reicht es natürlich nicht, 100 Redakteure zu beschäftigen. Der Guardian beschäftigt derzeit etwa 650 Redakteurinnen und Redakteure rund um die Welt. Und es werden hoffentlich in Zukunft eher noch mehr werden als weniger. Das heißt, man muss dann wirklich größer denken. Wir arbeiten aber schon seit vielen Jahren auch online mit Lesern zusammen, wenn es darum geht, gemeinsam Daten zu durchsuchen. All diese berühmten Beispiele von kollaborativem Journalismus haben auch diese sogenannte Guardian Witness-Funktion in unserer App. Und ich kann mir durchaus auch eine Zukunft vorstellen, in der wir in noch sehr viel strukturierterer Form mit Leserinnen und Lesern zusammenarbeiten, wenn es darum geht, zum Beispiel Social Media Material zu verifizieren. Das können wir gar nicht rund um die Welt, das kann man vielleicht im eigenen Land besser machen, aber wenn man wirklich globale Leser hat, wie das in unserer Situation der Fall ist, sind wir händeringend darauf angewiesen, dass Leser uns ständig unterstützen, mit Themen hinweisen, mit Hilfe bei der Verifizierung, Falsifizierung auch genauso. Und auch unsere Kommentare, so sehr die gerade wieder in Verruf geraten in Deutschland. Leserkommentare unter unseren Artikeln sind für uns unverzichtbar, machen uns besser, so unangenehm es auch für uns oft ist, haben uns zu besseren Journalisten gemacht. Wir antizipieren besser bestimmte Missverständnisse, die man typischerweise auslöst mit bestimmten Formulierungen. Und wenn ich an meine Zeit in Deutschland zurückdenke, haben Leserkommentare auch sehr geholfen, bestimmten Redakteuren zu vermitteln, dass die Zeiten vorbei sind, in denen man Dinge einfach behaupten kann, ohne sie vor Veröffentlichung auch zu prüfen.